Hallo, ich bin Michael Schwalbach, Top-Management-Coach, Berater, Speaker und Buchautor für gute Führung und Kulturwandel. Was ich mich immer wieder frage, was macht gute Führung aus? Gerade im Wandel. Wie kann Führung zu mehr Inspiration und Fokus führen und die nötige Energie freisetzen? Und was bedeutet das dann für CEOs und Führende? Wie bleiben sie souverän inmitten von Komplexität und manchmal auch Chaos? In diesem Podcast gehe ich auf Spurensuche. Rausgekommen sind tolle Gespräche mit faszinierenden Führungspersönlichkeiten, die auch den Mut haben, den Menschen hinter ihrer Rolle zu zeigen. Viel Spaß beim Zuhören und lassen Sie sich inspirieren.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung mit Dr. Michael Schwalbach.
Willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit Udo Lange, CEO der Logistiksparte des internationalen Kurier- und Logistikunternehmens Federal Express. Sie erfahren, wie Udo Lange seinen Bereich mit 20.000 Mitarbeitern in 29 Ländern führt und dabei die Kulturentwicklung im Blick hält. In deiner veröffentlichten Rollenbeschreibung, Udo, habe ich gelesen, dass du verantwortlich bist für die Führung, für Leadership und die strategische Weiterentwicklung des Logistikbereiches. Und das ist ja auch irgendwie klar als CEO, ne? Also ist es Teil des Kapitels, die Führungskultur in einer bestimmten Weise weiterzuentwickeln? Oder so kommt es bei mir rüber aus dem Gehörten, dass du sagst, nee, das ist eigentlich schon so gut. Wäre es wichtig, das zu halten, ne? Das, was hier so an Gutem da ist.
Du hast jetzt die FedEx-Kultur als Hintergrund. Und da investierst du auch und darauf reitest du natürlich. Und das ist auch ganz wichtig, für Führungs- und Mitarbeiterentwicklung. Aber du hast natürlich, jeder Geschäftsbereich hat eine unterschiedliche Herausforderung. Und eine meiner Herausforderungen ist jetzt, Richard hat jetzt alle zusammengeführt, aber damit ist es auch das Konstrukt deutlich größer geworden. Aber damit ist auch die Bedeutung im Unternehmen größer geworden. Damit ist die Interaktion mit anderen deutlich höheren Führungskräften wichtiger geworden. Und also wir sind zwar ein Bereich, wir agieren jetzt in 30 Ländern mit über 20.000 Mitarbeitern, aber wir sind irgendwie trotzdem auch noch ein bisschen wie ein Start-up, ne? Und ich habe gesagt, und das steht mit Sicherheit für mein Kapitel, also das Führungskräfteentwicklung, das setzen wir jetzt gerade auf. Du hast natürlich was vom Konzern, aber was mache ich jetzt in meinem Bereich? Und das heißt Level Up. Also Level Up, und das fängt bei mir an. Ja? Also ich muss auf einem höheren Niveau spielen, als ich vorher gespielt habe.
In der Maxwell'schen Stufe oder wie ist
Fähigkeiten. Also ich will Level Up von, was sind die Führungskräftefähigkeiten, die wir jetzt genau brauchen.
Ah ja.
Und da gehen wir alle, da haben wir jetzt ein Programm festgelegt, meinen engen Führungskreis, und darunter habe ich dann die Vice President-Ebene. Und da bringen wir alle Vice Presidents für eine Woche zusammen. Stelle ich am Anfang nochmal die Strategie Force Multiplier vor, was heißt das, die Kultur und alles. Aber dann gibt es eben eine Fähigkeitenausbildung mit Simulation, mit Rollenspielen und so weiter über die nächsten 5 Tage. Und da werden ganz bestimmte Kernkompetenzen vermittelt, die eben dazu führen sollen, dass wir alle ein Level höher kommen, aber Level im Sinne der Führung. Und die Idee ist also, die ganze Organisation, wir müssen alle ein Level Up machen. Und wir starten auf der VP-Ebene und dann gehen wir danach runter. Während wir natürlich parallel dazu in unsere Führung, also wir haben so Leadership-Grundlagentrainings, sowas, das halten wir alles, aber wir wollen das eine Ebene höher ziehen. Und ja, das ist wieder situativ, weil es eben, was braucht jetzt, was haben wir haben das diskutiert auch und auch dann Fokusgruppen eingesetzt, was sind die Themen, die wir brauchen, als Kernfähigkeiten, um diese Transformation voranzutreiben.
Ah, ja.
Und so haben wir das, also ich hatte mit meinem Führungskreis Annahmen, was sind die Themen, das haben wir dann nochmal in Fokusgruppen auch validiert. Und so haben wir jetzt das Programm mit einem Unternehmen von außen, die spezialisiert sind, da designen wir jetzt dieses Entwicklungsprogramm. Freue ich mich schon drauf.
Ja, das glaube ich. Das, glaub
das ist ich. Natürlich toll für unsere Vice President-Ebene auch zu sehen, hey, wir investieren und wir investieren aber im Hinblick auf das Kapitel.
Kannst du vielleicht 2 bis 3 konkrete Meilensteine dabei nennen, die du gerne erreichen würdest mit diesem Level Up?
Ja gut, für uns natürlich die Strategie Force Multiplier ist eins der ganz wesentlichen Themen. Also und das heißt natürlich zu verstehen, welchen Mehrwert bringen wir den anderen Divisionen, aber auch der Mehrwert ist ja immer im Hinblick auf den Kunden. Also mein Kapitel ist ganz klar diese Strategie
der Kraftverstärker.
Für, ja. Die für FedEx Logistik zu realisieisieren. Für alle Bereiche. Ich habe 3 Divisionen, Luftfracht, Seefracht, Verzollung und Kontraktlogistik. Das ist natürlich, bist du in ganz unterschiedlichen Phasen da und auch Einbindungen und ja, wie realisierst du das jetzt in dieser Bandbreite? Heute sind wir schon in meinem Bereich sehr stark US-lastig noch. Großer Anteil des Umsatzes ist in den USA, auch wenn wir in 30 Ländern agieren. Wie globalisiere ich? Wie globalisiere ich aus der Stärke, die ich jetzt habe? FedEx agiert in 220 Ländern. Wie wieder Force Multiplier? Wo wird was benötigt? Wie bin ich fokussiert? In welchen Märkten? In manchen Märkten habe ich vielleicht nur 1 oder 2 Produkte. Hm. Wie gehe ich mit meinem ganzen Produktspektrum rein? In welchen Märkten mache ich was? In welcher Sequenz? Ganz wichtiger Teil von dem Kapitel, weil sonst ist der Force Multiplier nur in 2 oder 3 Ländern. Aber eben nicht in der globalen Bandbreite. Und dann als drittes Thema natürlich ganz wichtig, Digitalisierung. Gibt es jetzt Disruptors, die aus der IT-Ebene kommen und die gibt es natürlich auch. Und wo stehst du jetzt heute mit deiner eigenen Digitalisierung? Ist ein ganz großes Thema intern, aber ist auch ein ganz großes Thema auf der Kundenseite. Also heute wieder einen Kunden getroffen und da ging es ganz klar wieder darum, wie digitalisieren wir und wie arbeiten wir dann in diesem digitalen Umfeld? Also ich glaube, wenn ich so auf meiner Seite, was macht das Kapitel aus, ist Force Multiplier mit einer Globalisierung und einer Digitalisierung des Geschäftssystems.
Mächtige Aufgaben.
Ja, langweilig ist es nicht.
Das glaube
ich. Aber es ist super spannend.
Ja, das glaube ich.
Und das natürlich zu machen, in einem Unternehmen wie FedEx, du musst dir vorstellen, du kannst da zu jedem von diesen Themen hast du ja Leute, mit denen die da Know-how haben, ja, und die Ressourcen, die du da dran ziehen kannst. Also ist
toll.
Also es macht richtig Spaß.
Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben, Udo?
Also ich glaube auch von außen, was mein Markenzeichen ist, ist zum einen transformatorischer Leadership. Und unter Transformation, ich glaube, das ist ein Buch, was von McKinsey mal veröffentlicht wurde. Ich habe mal eng mit dem Stefan Roggenhofer zusammengearbeitet und das fand ich faszinierend. Das Modell, das die hatten für Transformation, hatte 3 Elemente. Das eine sprach vom technischen System. Das sind die Prozesse, das sind die Ressourcen, die SOPs und so weiter. Das andere war die Management-Infrastruktur. Die Management-Infrastruktur ist die Organisation, sind die Kennzahlensysteme, die da drin sind. Und das dritte waren die Einstellung, das Verhalten und die Fähigkeiten. Also mehr so der ganze Change-Aspekt. Und es ist ganz spannend, wenn du Transformation machst, musst du tatsächlich alle 3 Bereiche berücksichtigen. Sonst ist die Transformation nicht erfolgreich. Und du musst wirklich dich mit allen 3 intensiv beschäftigen. Und es ist ganz spannend, also wenn man Go-Live-Calls macht oder sagen wir mal, ein Projekt hat und dann sagt so, ihr transformiert. Und man führt das so ein, dass die Leute, dass man vorher sagt, also ich will wirklich wissen, habt ihr euch über das technische System Gedanken gemacht? Und ganz häufig ist das technische System nicht das Problem. Das ist in 90% der Fälle, geht's das funktioniert. Manchmal gibt es da auch was, was nicht passt, aber eigentlich wurde da die meiste Kraft reingesteckt. Die Management-Infrastruktur ist nicht immer unbedingt sauber. Die Verantwortlichkeiten, die Kennzahlen, wie sieht die Organisation tatsächlich aus? Und dann natürlich das ganze Thema auf der Change-Seite, Einstellung, Verhalten, Fähigkeiten, da ist ganz häufig dann auch nochmal eine Lücke. Und wenn du aber Konzept, wenn du transformieren willst, musst du in alle drei reinschauen, aber auch eine Methodologie haben, die also das auch abdeckt. Und ja, ich transformiere wahnsinnig gerne. Also glaube ich, habe ich da über die Jahre ganz gute Fähigkeiten entwickelt. Das Zweite, das glaube ich auch mich beschreiben würde, ist das ganze Thema Lifelong Learning und Development. Also dieses lebenslange Lernen, die Kuriosität und die Entwicklung.
Hm. Wenn ich das kurz sagen darf, also ich kenne gar nicht so wahnsinnig viele CEOs, die sagen, es gibt ein Führungskräftetraining und ich freue mich drauf. Das klingt trivial, aber das ist auf dieser persönlichen Ebene gar nicht unbedingt so häufig, ja. Finde ich.
Ne? Die Woche hatte ich ein Gespräch, ein ganz faszinierendes Gespräch mit Harald Krüger, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden BMW. Vom BMW. Und der hatte mir angeboten, dass ich mich mit ihm mal treffen kann. Mhm. Und das Zitat fand ich super. Der sagte zu mir, eine Führungskraft, die sich heute nicht ändert, ist schon tot.
So sieht es aus. So ist es.
Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es so relevant, weil du ja so eine Schnelligkeit hast und so viele unterschiedliche Themen. Und du musst diese Neugierde haben. Und das ist ja zum Teil schwierig, dass du sagst, oh mein Gott, das sind ja nicht alle Themen, die dich jetzt begeistern. Ja?
Natürlich, ja.
Aber wenn du dich nicht damit auseinandersetzt und nicht kontinuierlich lernst, dann überholt dich die Zeit einfach. Diese Neugierde und auch ja, der Wille, die Disziplin, immer wieder zu lernen, aber auch das selber zu erkennen, oh, du hast hier eine Lücke oder du hast hier ein Verhaltensthema, das musst du ändern, sonst bist du da nicht erfolgreich. Ja? Und das ist ganz interessant, also wenn du, ich glaube, Spencer Stewart hat so Kriterien, was ist relevant für einen CEO, eins der wesentlichen Kriterien, die sehen, ist ganz klar diese Veränderungsbereitschaft und diese Lernbereitschaft auch. Ja.
Und wenn ich das kurz noch sagen darf, also was ja da in den Zusammenhang gehört, da gibt es auch eine Menge Studien dazu, die großen Headhunting-Firmen gemacht haben, Reflexionsfähigkeit.
Ja, ja? Definitiv.
Also
ja.
Die Lust und irgendwo auch so eine gewisse Erfahrung darin, zu reflektieren. Und wenn du über Lernen sprichst, um dann nochmal eine kleine Rolle rückwärts zu machen, fachlich lernen wollen viele. Aber wenn es um die Persönlichkeit geht, um das eigene Verhalten, was du ja auch genannt hast, dann wird es eher schwierig. Also ich behaupte ja, dass im Grunde genommen, dann kommen wir später nochmal dazu, also viele Leute lehnen immer noch Coaches ab, also viele haben auch schon, aber sehr viele lehnen das auch trotzdem immer noch ab und benutzen und sehen das als einen Moment der Schwäche. Da ist das Lernen wollen, was die Persönlichkeit betrifft, eben noch nicht so stark ausgeprägt. Ne?
Und der dritte Punkt ist das ganze Thema Customer Centricity, also diese extreme Kundenorientierung.
Ja, genau.
Dafür, also dafür stehe ich auch. Das ist für mich auch ganz wichtig. Ich finde es extrem gut, was Steve Jobs gesagt hat, ist, das ist nicht, der Kunde weiß manchmal noch gar nicht, was er will. Also wenn du damals eine Umfrage gemacht hättest, hier zum Thema iPhone, der Kunde hätte gar nicht gewusst, was soll ich denn und brauche ich das? Da wäre vielleicht aus der Marktstudie rausgekommen, nee, das brauchen wir gar nicht. Ja?
Ja.
Und er hat einfach gesagt, nee, da frage ich den Kunden nicht, sondern wir machen das.
Mhm.
Das hat die ganze Welt verändert. Und es hat sie aber verändert mit Dingen, die er selber natürlich auch noch nicht unbedingt gesehen hat. Ja? Also das, glaube ich, ist ganz wichtig. Zum einen aufgrund der Fähigkeiten, die du hast, und also als Unternehmen und das Produkt, diesen Kundenbedarf zu antizipieren, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das andere ist dieses wirkliche Interesse an dem Kunden und seiner Herausforderung, um wie du ihm dann helfen kannst. Und also wirklich dieses Voice of the Customer, Kunden zuhören, und was heißt das und da reagieren und dann natürlich die Prozesse aufzusetzen. Also wenn ich das mal so zusammenfasse, Transformation, Lifelong Learning und Kundenzentrizität. Und was toll ist, ist, wenn du Feedback da auch bekommst. Also ich habe zum Beispiel, ich glaube, es war nach 7 Jahren, habe ich auf LinkedIn auf einmal eine Nachricht gekriegt von einer Mitarbeiterin, die, ich hatte ein Projekt gemacht und da hat man dieses Transformationsthema gemacht, genau mit der Methodologie. Und haben dann auch die damaligen Supervisors haben wir dann trainiert und gecoacht auch, weil die praktisch anders die Frontline-Mitarbeiter führen sollten. Und nach 7 Jahren schreibt mir diese Frau, ich arbeite nicht mehr im Unternehmen, die hat da null Mehrwert von. Sie wollte sich jetzt nochmal bedanken, weil das, was wir damals gemeinsam gemacht hätten, hätte ihr Leben sowohl Beruf als privat verändert und sie wäre heute auch deswegen eine andere Persönlichkeit.
Ja, mehr kann man nicht verlangen, oder? Toll.
Das ist doch berührend, toll.
Ja, großartig.
Das ist doch toll. Und dann sagst du ja, okay, da habe ich ja vielleicht mal was richtig gemacht. Ja,
offenbar.
Aber ich glaube, in jeder Interaktion, die du mit einem Menschen hast, kannst du das Beste aus dem Menschen rausbringen. Aber es ist nur möglich, wenn du dir tatsächlich die Mühe gibst und dem zuhörst und darauf eingehst und tatsächlich präsent bist. Und du weißt es manchmal gar nicht.
Ja.
Du kannst diese Wirkung gehabt. Ich hätte nie, wenn mich einer gefragt hätte, du hast jetzt da gerade in dem Moment auf diese Frau so eine Wirkung. Hätte ich gesagt, ja, im Leben nicht. Deswegen, du weißt es nicht, aber es zeigt sich, ja, es ist wertvoll, das zu machen, weil es kann auf einmal diese Auswirkungen haben. Und es ist toll, wenn sowas passiert ist. Oder auf der Kundenseite hatte ich jetzt, habe mit einem Kunden, da war ich der Sponsor, und hatte eng mit dem für 3 Jahre zusammengearbeitet. Und der wechselte auf einmal das Unternehmen. Dann gab es ein Treffen auf höherer Ebene mit seinem Vorgesetzten. Und es wurde gleich eingefordert, dass ich dann zum Termin mit dazukomme, weil er eben die Kundenorientierung so gut fand. Das ist toll, weil dann hast du halt einen Spiegel, okay, das, was ich da gemacht habe, ist richtig. Und ich glaube, es ist ja für dich als Führungskraft auch immer wichtig zu wissen, was hast du gut gemacht und was hast du nicht gut gemacht, sodass du dann hoffentlich mehr von dem Guten wieder weitermachst und dich beim Schlechten eben veränderst. Ja? Also ich glaube, das sind so drei Dinge, für die ich stehe.
Du hast es gerade auch genannt, also das eine ist ja positives Feedback geben. Das ist ja eher eine leichtere Angelegenheit für deine Follower, sage ich jetzt mal. Eher schwieriger wird es, Feedback zu geben, wenn es nicht so gepasst hat und da auch eine gewisse Klarheit reinzubringen. Wie machst du das? Also wie ermöglichst du Klarheit und Offenheit im Dialog, sodass nicht immer schön geredet wird, auch in den Feedbacks. Das ist ja wichtig im Grunde.
Ich glaube ganz stark ans Thema Feedback in beide Richtungen, also für mich und aber auch für meine Mitarbeiter oder andere Leute. Jetzt in meinem engen Kreis, da brauche ich jetzt nicht um Erlaubnis zu fragen, ob ich jemandem Feedback gebe. Wenn ich jemand neu habe oder der mich nicht so gut kennt, auch wenn es in der eigenen Organisation ist, dann habe ich auch Meetings, wo ich jemand danach genommen habe und gesagt, du, ist es okay, wenn ich dir Feedback gebe? Weil das natürlich aus meiner Rolle auch sonst nochmal ein bisschen schwieriger ist. Ich will ja nicht, dass die Leute nur nicken und sagen, oh ja, ich mache das jetzt, weil der Udo das gesagt hat, sondern Feedback führt ja nur dazu, Mehrwert zu schaffen, wenn die Person es tatsächlich annimmt und sagt, ja, das macht Sinn. Also zum einen, ich bin ein ganz großer Anhänger von Instant Feedback. Also das heißt, wenn
direktes Feedback.
Das heißt, wenn ich meine Führungsmannschaft habe und ich sehe irgendwas, was jetzt da im Meeting nicht funktioniert hat, dann sage ich zu der Person, hey, so und so, kommen Sie nochmal eben für mich mit mir 5 Minuten ins Büro. Und dann sage ich immer, ich finde dieses, wir hatten so ein Feedback-Modell mal, wo ich durchgegangen bin. Das ist so schön einfach, wo man erstmal sagt, also das ist praktisch die Beobachtung, die ich hatte. Wenn die Person die Beobachtung nicht teilt, brauchst du gar nicht zum nächsten Schritt zu gehen, sondern da musst du halt eine neue Beobachtung haben. Ja? So, aber jetzt haben wir, das war die Beobachtung, teilen wir das. Dann diese Beobachtung hat bei mir zu folgenden Gefühlen geführt.
Also ihr macht das schon über die Emotionen, ja?
Ja, also dass ich sage, also pass mal auf, der Eindruck da war, dass das jetzt wirklich für mich, ich hatte das Gefühl, es wird auf einmal negativ oder, ja, oder derjenige fühlte sich auf den Schlips getreten oder da war es dann ein bisschen zu rau oder das war nicht sachlich. Aber schon auch, wie das bei mir klar, ankommt, weil ich ja nicht
die persönlich, anderen, genau.
So, und wenn der andere sagt, also nee, das sehe ich nicht, dann ist auch schon wieder schwierig, die nächste Ebene zu gehen. Und dann die nächste Ebene ist, okay, also das, so war das jetzt. Was hast du denn jetzt für Ideen, was man jetzt daran ändern könnte? Mhm. Und damit führt das Feedback dazu, dass die andere Person nach wie vor die hat die Verantwortung, einmal das Feedback anzunehmen, aber dann auch zu bearbeiten, ja. Und das ist ganz interessant. Also ich hatte zum Beispiel einmal ein Gespräch, da ich gesagt, also das Verhalten, meine Wahrnehmung war, dass du negativ warst oder zu so ein bisschen zu rau. Und dann sagte die Führungskraft, du weißt, das wissen die schon alle, so bin ich halt. Das ist mein Charakter. Und da brauche ich nicht mehr zur dritten Stufe zu gehen, weil der sagt jetzt einfach, ja, das nehmen die jetzt, da müssen die jetzt mit leben. So, jetzt kann ich dann daran arbeiten mit der Person, okay, ist es denn okay, diesen Charakter zu haben? Aber wenn diejenige Führungskraft es nicht ändern will, dann werde ich die nicht dazu zwingen können. Die muss sich da selber hin entwickeln, ja. Also das ist, glaube ich, direktes Feedback, ganz wichtig. Also weil du dann du kannst immer über die Beobachtung sprechen. Wenn du das zwei Wochen später machst oder hier war das oder jenes, dann ist die Beobachtung so verwaschen, da ist so viel anderes wieder passiert, dass du dieses Feedbackgespräch nicht so gut führen kannst. Ja? Mhm. Und das andere ist, also ich bin ein Fan, gibt es ein tolles Buch, das heißt Crucial Conversations, das andere heißt, glaube ich, Crucial Confrontations, also kritische Konversation oder kritische Konfrontation. Das musst du halt zum Teil manchmal machen. Also wenn du wirklich eine massive Verhaltensweisen Änderung hervorrufen willst und die Person das aber überhaupt nicht wahrnimmt, dann musst du halt so eine kritische Konversation führen. Und die sind dann halt, die tun auch weh, die tun auf beiden Seiten weh.
Klar.
Aber sonst schaffst du das nicht. Und dann kommt halt manchmal raus, ja, wenn die Person sich nicht ändern will, dann passt sie vielleicht auch nicht in die Rolle rein, ja. Und im ganz schlimmen Fall, nachdem du diese Konversation hattest und sich aber dann nichts ändert und sich auch nichts ändern will, dann kann das auch dazu führen, dass du sagst, so, die Person muss ich rausnehmen oder ich packe sie in eine andere Rolle, weil du sonst ja die Veränderung nicht hinkriegst. Ne? Für die Aufgabe, meine ich jetzt. Ja? Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und also ich nehme Feedbackgespräche extrem wichtig, bereite mich dann auch vor und bereite mich auch vor, was sind die Emotionen, die der andere haben könnte. Ja? Und aber immer natürlich schon Interesse von dem Mitarbeiter, aber auch im Interesse vom Unternehmen. Also eins meiner Führungsprinzipien ist auch, Unternehmen geht immer vor Ego. Mhm. Und es ist ein ganz, also da hatte ich schon ganz häufig Feedback-Gespräche zu, weil das nicht immer der Fall ist. Führungskräfte stellen eben auch manchmal oder treiben Dinge voran, die aus dem Ego sind oder gut für die Person, aber nicht gut fürs Unternehmen. Und es ist ganz spannend, wenn du da jemand dann zu dir holst und sagst, sag mal, mein Eindruck ist, es geht hier mehr um dein Ego als ums Unternehmen. In dem Augenblick wird nie, oder ganz selten, ich habe es ganz selten gehabt, dass jemand gesagt hat, ja, du hast recht, sondern die versuchen erstmal immer nochmal zu argumentieren. Und wenn du dann mal sagst, pass mal auf, lass uns das jetzt nicht da tiefer eingehen, geh mal einfach nach Hause und kommen wir morgen nochmal zurück. Dann kommen ganz viele und sagen, du hast recht. Aber es ist erstmal natürlich schon ein starker Call-out zu sagen,
natürlich.
Die haben ja alle schon ein starkes Ego auch. Und
deswegen sind sie auch so weit gekommen zum Teil.
Ich brauche auch Feedback. Ja?
Genau, das ist für mich auch wichtig. Also wie stellst du angstfreie Räume her, dass Leute dir wirklich die Wahrheit sagen?
Eine hervorragende Frage, die man stellen kann, ist, das machen wir als Teil vom Living PSP, ist es als absoluter Standard für unsere Führungskräfte, ist, dass du fragst, wie kann ich dich besser unterstützen? Super Frage.
Absolut, finde ich auch.
Und das Tolle ist, was die sagen ist, frag's nicht einmal, sondern frag's dreimal. Und ich hatte die Frage vorher noch nicht bei mir in meiner Toolkiste und war dann durchs Living PSP gegangen und fand das ganz faszinierend und habe dann mit meiner ganzen Führungsmannschaft, mit denen ich schon länger zusammengearbeitet hatte, mit jedem ein Gespräch geführt und haben gesagt, wie kann ich dich besser unterstützen? Je nach Person, das manchmal beim ersten Mal ist es dann noch ziemlich seichtes Wasser. Durch das Fragen des zweiten oder dritten Males und dann diese Offenheit, bin ich an Themen dran gekommen, die hatte ich vorher überhaupt nicht gesehen. Und wo ich auch ganz klar, oh ja, da muss ich mich auch ändern oder im Umgang mit der Person muss ich das machen. Und das ist fast eine bessere Frage, als die Person zu fragen, gib mir doch mal Feedback.
Auf jeden Fall.
Weil mit der Frage, gib mir doch mal Feedback, dann kommt schon gleich, oh, mein Chef verträgt der Feedback, so gut kenne ich den nicht, vielleicht ist er schlecht für mich. Das ist ja implizit, wenn ich dich frage, wie kann ich dich besser unterstützen?
Unbedingt.
Dann kriege ich im Prinzip auch das Feedback, ohne dass ich das Gefahr. Also finde ich, das ist eine super Frage. Also kann ich jedem Hörer nur empfehlen.
Ja.
Probieren Sie es einfach mal aus.
Ich finde, man kann diese Frage sogar noch sehr hilfreich in drei Teile unterteilen. Was soll ich genauso machen? Was soll ich weniger machen? Und was soll ich mehr machen, damit du deinen Job besser machst?
Ja.
Um das nochmal ein Stück zu detaillieren, weil ich sag mal, ich mache das oft in Teams, wo die Chefs mit ihren Followern genau diese Diskussion führen, ja, von oben nach unten, ne? Anhand dieser drei Fragen. Und da entsteht eine unheimliche Dynamik und natürlich auch, das ist ja dieses Thema Servant Leadership, also führen ist dienen, was letztendlich dahinter steht. Da wird ja die Pyramide auch umgedreht.
Genau,
ne? Ja. Und dieses Thema in diesen drei Kategorien, das Gehirn wird dann sozusagen strukturiert in diese drei Kategorien. Ja? Aber was soll eigentlich bleiben? Was soll mehr werden? Was soll weniger werden? Ne? Und zwar konkret auf Aktionen. Das ist das Spannende, weil wir ganz oft dann so auf Metaebenen argumentieren und hier wird es ganz konkret von Handlung zu Handlung. Ja, finde ich ganz tolle Frage. Wir haben über Agilität gesprochen, mindestens gestreift das Thema. Ne? Wir haben über Effizienz gesprochen, Innovation und Vertrauen ist ja sozusagen der Kern dessen, um all das zu ermöglichen. Ja. Vertrauenskultur ist auch im Grunde genommen in aller Munde. Nicht alle kriegen es hin, aber es ist etwas, was viele Unternehmen anstreben. Und dann frage ich dich als CEO, ja, wie stellst du Vertrauen her in deinem Umfeld, in deiner Business-Sparte?
Muss ich wieder von jemandem eine Idee klauen, aber das war für mich
sehr gerne.
Unglaublich hilfreich und ist sehr konkret anzusetzen. Also der Sohn von Covey hat ein Buch geschrieben, das heißt Speed of Trust. Die Idee dahinter ist eben, dass man sich nicht Vertrauen erarbeitet, sondern dass man Vertrauen dem anderen vorab praktisch als ja, granted, also
als gegeben nimmt oder
als gegeben,
geschenkt. Das ist ja auch ein Geschenk.
Ja.
Also, ne?
So.
Geschenke Vertrauen.
So, und das ist natürlich, einmal ist es ganz wichtig, glaube ich, was ist die Kultur? Weil ich glaube, wenn man in einem hochpolitischen Unternehmen arbeitet, kann das auch gefährlich sein. Aber wenn man in einem Unternehmen arbeitet, das das erlaubt, dann hat es eine unglaubliche Schlagkraft. Und da habe ich ein ganz konkretes Beispiel für dich. Weil ich hatte ja damals die Herausforderung, ich wurde als Außenseiter bei FedEx eingestellt. Sehr hohe Homogenität und ich bin auch noch ein Deutscher in einem sehr amerikanischen Unternehmen. Und ich wurde eingeladen zur Führungskräftekonferenz von dieser Division damals. Da waren um die 100 Leute im Raum. Die kannten mich alle nicht, hatten mich noch nie gesehen und ich sollte mich vorstellen. Und ich habe dann halt natürlich ein bisschen über meinen Hintergrund erzählt, aber und was mir wichtig ist als Führungskraft, aber dann habe ich auch gesagt, ich kenne keinen einzigen von euch im Saal, aber ich biete euch heute an, dass ich euch eben schon Vertrauen gebe. Weil ich glaube, FedEx ist ein Unternehmen, da kann man das machen und ihr habt einen Vertrauensvorschuss. Und ich hoffe, dass ihr mir auch diesen Vertrauensvorschuss gibt. Und es ist ein bisschen wie ein Konto. Also wir haben jetzt alle ein Konto und solange man nicht abhebt davon, dann haben wir Vertrauen und man braucht es sich nicht noch erarbeiten. Und das war ganz faszinierend, was das für eine Wirkung hat. Die Leute kannten mich überhaupt nicht und in der Kaffeepause kamen einige auf mich zu und sagten, du, wir kennen dich noch nicht mal, aber das, so machen wir das. Und dann war ganz spannend, ich glaube, das war so nach einem Jahr, glaube ich, also schon ziemlich lange, kam auf einmal einer der Managing Directors und wollte einen speziellen Termin für mich haben. Bei mir haben. Ich wusste gar nicht warum, was ist jetzt los? Der Bericht, also war auch nicht in meiner Berichtseinheit, von einer ganz anderen Funktion. Also, dann kam er rein und sagte, du, würde mich gerne mal mit dir unterhalten. Ich fand das ganz so toll an der Konferenz, aber ich wollte dir auch mitteilen, du hast jetzt Geld von meinem Trustkonto abgehoben.
Ja.
Und zwar, hier sind Entscheidungen, die du getroffen hast und hier sind ein paar, wie du was geführt hast und das ist nicht hilfreich für was ich erreichen will mit meiner Funktion. Und der hat recht. Und dann habe ich gesagt, du, sorry, das war nicht, also war nicht meine Intention. Ich hatte eine andere Intention, aber ich habe die Funktion nicht wahrgenommen, ja. Dann habe ich mich entschuldigt und gesagt, okay, ich verstehe das. Ich bitte einfach darum, dass ich das korrigieren kann und dass wir uns in ein paar Monaten wieder unterhalten können, ob ich das Geld dann wieder auf dem Trust-Account drauf ist. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber gib mir doch bitte die Chance zu korrigieren. Und ein paar Monate später haben wir uns getroffen. Ich hatte dann auch das geändert. Ich war dann mehr bewusst damit umgegangen und hatte gesagt, okay, ich muss jetzt noch eine andere Facette bei diesem Thema mit berücksichtigen. Und hatte dann das Gespräch mit dem und gesagt, nee, das hast du wirklich dich angepasst und der Trust ist wiederhergestellt. Ist das nicht super?
Das ist wunderbar. Und ich muss sagen, das zeigt auch einen Aspekt, da sind wir uns eben auch sehr nah, auch in der Hinsicht. Viele wollen ja Trust-Kulturen aufbauen, ja. Ganz oft besteht das Problem allerdings darin, dass nicht erkannt wird, wo Vertrauen zerstört wird. Und ich sage ganz oft, seid euch bewusster bezüglich der vielen kleinen Situationen, in denen ihr Vertrauen zerstören könnt. Wenn ihr erstmal aufhört, Vertrauen zu zerstören, ist schon wahnsinnig viel gewonnen. Es geht erstmal gar nicht drauf jetzt zusätzlich, sondern hör auf, Vertrauen zu zerstören in kleinen, das sind kleine Bemerkungen, schlecht reden über Dritte, irgendwelche Bemerkungen über Dinge, die gemacht werden. Da haben ja die Mitarbeiter ein ganz feines Gespür, Sensorium. Das wird ja auch immer dramatisch unterschätzt, finde ich. Ja, nach dem Motto, ja, das sind alles irgendwie Techies oder so. Ja, Moment, aber die kriegen trotzdem sehr, sehr viel mit. Und wir haben da ganz feine Antennen, so in diesem Miteinander. Und das bewusst zu machen, ist, finde ich, ganz großartig. Und das ist mit diesem Covey'schen Bild des Vertrauenskontos, kann man das natürlich wunderbar machen. Ja? Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Also habe ich so jetzt auch noch nicht gehört. Also finde ich aber für Leute, die zuhören und vielleicht sich auch ermutigen lassen, mit ihren Mitarbeitern, Kollegen über das Thema Vertrauenskonto zu sprechen. Das ist ja im Grunde ein ganz einfaches Bild.
Es ist halt wichtig, dass die Offenheit da ist, ne? Dass die Offenheit da ist und dass ich nicht, wenn der dann kommt und sagt, du hast was abgenommen, zu dem sagt, du, also ich bin hier Chief Operating Officer, du bist Managing Director und was nimmst du denn jetzt eigentlich raus? Ja?
Das stimmt.
Also nicht dieses Zurückschlagen oder, oh, danke für das Feedback und hier habe ich aber nochmal 5 Punkte für dich, die du auch verbessern kannst. Also das sind ja so Klassiker, die man leider auch erleben kann und die führen aber gleich dazu, dass dann noch weniger Vertrauen da ist. Ne?
Das stimmt.
Aber also, wenn man es macht und offen dazu ist, hat immense, immense Kraft.
Wir haben uns 2013 kennengelernt, Udo. Ich durfte dich in einer schwierigen Karrierephase ein Stück weit als Coach begleiten Wie hat dich Coaching im Laufe deiner Karriere weitergebracht?
Du bist ja damals der erste Coach gewesen, den ich überhaupt in meiner ganzen Karriere hatte.
Ah, ja.
Ich habe durch Coaching massiven Mehrwert bekommen. Massiv. Also einmal, wir haben ja damals uns sehr stark vorbereitet auf ein Assessment Center, das ich da durchlief. Das war extrem hilfreich, weil man natürlich an die Persönlichkeit rangeht. Aber ich habe danach dann auch Coaching bekommen, aber auch eingefordert. Also ich habe zum Beispiel, als ich von der DHL zur Lufthansa gegangen bin, das war ja auch eine globale Rolle und auch nicht einfach, praktisch einen Transition-Coaching zu haben. Und zwar den Coach, den ich vorher hatte, der dann mit mir mitkam und mich somit gut kannte und dann praktisch für Lufthansa das Transition-Coaching gemacht hat, hat zu einer immensen Geschwindigkeit geführt. Und ich habe das Gleiche dann wieder beim Wechsel zu FedEx. Damals haben wir dann nicht den gleichen Coach, weil das ein deutscher Markt genommen, sondern wir haben dann geguckt, wer kennt die FedEx-Kultur extrem gut. Also da ging es dann weniger darum, wer kennt mich gut, sondern weil da die Kultur so entscheidend ist, wer kennt die FedEx-Kultur gut und hat auch die Fähigkeit, mich schnell kennenzulernen, um dann diese Transition hinzukriegen. Es war, ich wäre heute nicht, wo ich wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte, aber auch nicht die anderen. Ich mag es immer gern konkret. Mein Chef damals hatte gesagt, Udo, du schaffst es, einen Kult um dich herum zu bilden, um das Thema, also ganz viele Leute, die begeistert sind und so, da kriegst du ganz viel Bewegung. Aber wie schaffst du es von dem Kult hin zu einer Kultur? Und was ich damals in mir hatte, das war so ein bisschen so ein Robin Hood. Und ich war aber auch stolz auf meinen Robin Hood. Also ich war extrem nah am Frontline. Ich habe mich interessiert für die Landesgesellschaft, was passiert da, wie schaffe ich Mehrwert? Und mich hat die Zentrale eigentlich nicht so interessiert. Und war dann ja mit diesem Programm auch sehr erfolgreich. Habe ja damals vom Frank Appel sogar einen CEO Award gewonnen mit meinem Team. Und habe dieses andere Thema ausgeblendet. Und der Matthias hat dann eben mit mir dieses Gespräch zum Thema Robin Hood gemacht und hat dann gesagt, du, wenn du in der Wirtschaft weiterkommen willst, dann musst du mehr politisch sensibel werden. Das heißt nicht, du musst nicht ein Politiker werden, aber du kannst es nicht komplett negieren. Und als Robin Hood negierst du das. Also das musst du anders machen. Und du musst den Robin Hood, den musst du abstreifen oder das wird nichts mit dir. Das ist natürlich, also crucial conversation, das ist eine, ne?
Absolut.
Das ist ja was, wo ich stolz drauf bin. Das hat mich definiert über Jahre. Das hat mich auch erfolgreich gemacht bis zu dieser Ebene hin. Aber jetzt auf einmal komme ich an diese Decke dran, ja? Und das hat mir natürlich gar nicht gefallen, ne? Dann habe ich also argumentiert, da gesagt, ja, also muss auch Robin Hoods geben, die in der Wirtschaft erfolgreich sind. Und dann hat er ein super Beispiel gebracht. Das ist eben der Mehrwert, den Coaches eben auch mit ihrer Erfahrung, aber auch das immer wieder dir verbildlichen. Er hat gesagt, du kennst doch Fußball. Und beim Fußball gibt es Abseits. Und auch wenn du ein super Fußballspieler bist, du musst dich damit abfinden. Du kannst der beste Stürmer sein. Wenn du jetzt sagst, für mich gibt es kein Abseits, wirst du kein guter Stürmer sein.
Die Spielregel, ne?
Das ist die Spielregel. Und er sagte, wenn du erfolgreich sein willst in der Wirtschaft, dann ist die Spielregel, du bist kein Robin Hood mehr. Und es ist ja ganz einfach im Bild, ne?
Ja.
Und es ist auch sehr, sehr zutreffend. Und da habe ich dann echt dran geknabbert, ja, und mich damit auseinandergesetzt. Der Coach, der es schafft, aus dir einmal das rauszuholen, was sind denn die Themen, die dich bewegen? Und zum Teil ist es ja das, was deine Persönlichkeit ausmacht, was dich erfolgreich macht, aber zum Teil ja eben auch genau das, was deine größte Schwäche ist. Um was ist jetzt deine Rolle? Was ist das Kapitel, das du schreibst? Was ist die Kultur? Was ist das Umfeld? Und da den Coach zu haben, der dir diesen Sparringspartner macht. Du musst natürlich lernbereit sein.
Das
und
ist
du
der
musst
Punkt.
Die Reflexionsbereitschaft haben. Ja? Und du musst natürlich auch einen guten Coach haben. Ja? Da bin ich einfach der festen Überzeugung. Ich meine, Weltklasse-Sportler haben auch Coaches. Und genau. Das sind auch keine einfachen Gespräche. Als Führungskraft, du bist nicht so viel anders wie ein Weltklasse-Sportler. Mhm. Es ist ganz viel, oh, du musst nochmal diesen Muskel trainieren, hier musst du nochmal, da machst du was falsch. Mhm. Und zum Teil sind das nur kleine Dinge, aber die Veränderung, die du dann da machen musst, ist ja häufig sehr, sehr schwierig, ähnlich wie beim Spitzensportler. Und erfordert die Disziplin, aber erfordert auch denjenigen, der ja, dich begleitet, die aber auch immer wieder diesen Spiegel vorhält. Das machen ja Coaches auch. Halten dir immer wieder den Spiegel vor. Und ja, das ist jetzt gut, aber jetzt ist es hier oder jetzt ist die Situation anders.
Dafür also, sind sie da, genau.
Und ich glaube, also wenn ich jetzt meine jetzige Rolle anschaue, jetzt gerade wieder die Rollenveränderung vom COO zu CEO, Coach wäre für mich jetzt mit Sicherheit extrem hilfreich. Ja? Also wer es noch nicht gemacht hat und lernbereit und reflexionsbereit ist, kann ich nur empfehlen. Du bist da ein wesentlicher Bestandteil und hast das ja alles gestartet.
Danke. Wenn du deine letzten 3 Jahre mit FedEx mal so Revue passieren lässt, also ich wähle diese Periode, weil sie nicht zu weit ist, aber doch genügend Reflexionsfläche bietet, ne? Was waren aus deiner Sicht die wichtigsten persönlichen Lehren und Erfahrungen, die du gemacht hast?
Bei FedEx ist es alles extrem vernetzt, weil Express, Grau und Fred und was ich jetzt mache, es hängt alles so eng zusammen. Hm. Damit hast du natürlich einen viel größeren Teil von Stakeholdern, mit denen du agieren musst und mit denen du, wo du verstehen musst, was ist denen wichtig. Ja? Hm. Das, glaube ich, fand ich extrem spannend. Das Zweite, diese Fragestellung, wie gesagt, damals, du hältst jetzt die Kultur in der Hand von einem Unternehmen, wo du, Tag 1, und dann praktisch die Kultur zu lernen. Also wirklich auch, ich hatte mich da mit einem ehemaligen Vorstandsmitglied regelmäßig getroffen, der Mike Ducker ist das. Das ist auch so ein Personhood-Leader. Ja? Mhm. Und er hat die Fachdivision geführt, jahrelang im Unternehmen, ein super, super Typ, ja. Mit dem sich dann darüber zu unterhalten und das zu lernen und dann von dem zu hören, ich treffe mich jetzt mit dem immer noch quartärlich, und der gibt dir dann Feedback, hier das und das, da musst du aufpassen, jetzt hast du eine neue Rolle. Und so eben auch wieder das Unternehmen kennenzulernen. Und das Dritte, wahnsinnig spannend, die Zeit für Richard Smith zu arbeiten. Also Richard ist ja, Fred Smith hat 10 Kinder.
Ah ja.
Richard ist der Sohn, der also im Unternehmen, sagen wir mal, am prominentesten ist. Und Richard bekam damals als mein CEO eine andere Rolle kriegte Richard diese Rolle. Ich berichtete an Richard und das war seine erste CEO-Rolle. Und was so faszinierend war, ist zu sehen, ich meine, der agiert natürlich täglich mit seinem Vater, der so extrem stark unternehmerisch ist, und wie die dann an Themen rangingen, das war Wahnsinn. Also einmal diese die Vision, die Richard hatte, also wirklich immer groß denken, und deswegen hat er ja FedEx Logistik dann im Prinzip auch gründen können, ja, weil er kannte das Unternehmen so gut, aber er hatte auch diese Vision, also auch mal zu sehen, wie in kurzer Zeit eine Vision dann Realität werden kann. Ja. Ich sagte dann manchmal, oh, hier habe ich ein Problem. Oder sobald ich das Wort auch nur nutzte, das war so als, erstmal brachte der das immer auf eine andere Abstraktionsebene, aber dann, es war so auch, wenn da wirklich was war, es fühlte sich so an, als hätte er so Handgranaten, und die schmiss er da die ganze Zeit, bis dieser Rotblock weg war.
Und, also, aber wie meinst du das, mit Argumenten oder wie? Oder
nee,
wie,
mit, in, auch mit Aktionen natürlich. Ah, ja. Und du, oder da kann, da müssen wir, also immer aber größer denken, im größeren Feld, weil er natürlich das Unternehmen auch so gut kannte. Aber ganz konsequent auf, da ist ein Rotblock und der muss weg. Wenn das wirklich wesentlich für den Erfolg des Unternehmens war. Und da auch ganz entscheidende strategische Entscheidungen getroffen, die auch, also länger, ein Thema machen wir jetzt, das hatte er damals und hat er ganz klar gesagt, so ist es heute, dass ihr ganz klar seid, Julius Caesar hat damals gesagt, wir verbrennen die Boote am Rubikon, das ist das, was wir heute machen, ich will mich da auch nicht mehr drüber unterhalten, ich weiß, das ist eine große Transformation, aber wir machen das. Und jetzt nach 2,5 Jahren sind wir fast fertig. Und ganz am Anfang haben einige gesagt, das kann im Leben nie funktionieren. Aber ganz, und er hat absolut recht gehabt. Ist ein riesen Rotblock und ist jetzt so gut wie weg.
Das erinnert ein bisschen an Steve Jobs. Ich habe in der Biografie steht ja drin, dass auch Jobs sozusagen diese Distortion Fields geschaffen hat. Das heißt, Unmöglichkeiten gab es für den nicht. Ja, der hat gesagt, okay, wir kriegen das hin, wo seine Leute gesagt haben, das schaffen wir nie und nimmer, Steve. Ne? Und der hat das aus der Kraft gesetzt und den Leuten so eine mentale Stärke mitgegeben. Gut, teilweise war es wohl auch Angst, habe ich im Nachhinein. Also stellt sich heraus, so großartig, so transformative weiß ich gar nicht. Aber der hat es geschafft, diese Energie auf diese Lösung zu fokussieren. Und es gab nichts, was nicht möglich gewesen wäre. Ne? Und ein bisschen erinnert mich das da dran. Ne? Ja, ja.
Und das ist faszinierend, wenn du mit solchen Leuten zusammenarbeitest, weil du auf einmal einen komplett anderen Blickwinkel kriegst. Aber es ist natürlich für dich dann auch, jetzt praktisch in die Fußstapfen reinzutreten. Mein Kapitel ist jetzt ein ganz anderes, aber wie führe ich jetzt und wie führe ich jetzt in der Nachfolge? Das mit Sicherheit auch eine Herausforderung. Ja.
Und für dich persönlich, was würdest du sagen, was waren so die drei größten Herausforderungen, die dir begegnet sind?
Also einmal natürlich Restrukturierung ist immer schwierig, ne? Mussten natürlich auch in einem Bereich restrukturieren, aber das ist ganz spannend, wie dann FedEx, wie die Kultur da wieder rangeht. Also wir haben unsere Standorte an der kanadischen Grenze und US-Grenze hatten wir optimiert. Die verantwortliche Führungskraft kam dann zurück und sagte, so jetzt richtig große Savings natürlich, hier jetzt möchte ich es gerne umsetzen.
Also die großen Einsparungen, ne?
Genau, ja. Und jetzt habe ich aber, bei FedEx versuchst du ja dann immer, wo kriege ich noch Leute unter, sodass das möglichst mitarbeiterfreundlich ist. Und er hatte gesagt, aber ich habe jetzt 4 Leute, für die habe ich jetzt keine Rolle. 4, ne? Und aber jetzt müssen wir endlich mal loslegen. Und dann haben wir es nicht genehmigt. Weil wir gesagt haben, nee, jetzt, wir glauben, da ist noch was drin. Für die 4 versuchen wir jetzt auch noch was zu finden. Und das waren 4 Lagerarbeiter an unterschiedlichen Standorten in irgendwelchen Grenzdörfern, wo auch wirklich, da war nichts. Ne? Da war auch nichts vom FedEx.
Ja.
Und wir haben denen dann angeboten, dass wir sie umschulen, dass sie von zu Hause Verzollungsmitarbeiter werden. Und die haben es alle 4 angenommen. Aber also das fand ich interessant. Also einmal natürlich, das sind schwierige Themen. Standortschließungen und so weiter ist nie schön. Umstrukturierung. Aber das mal zu sehen in der Kultur, wo die andere Komponente, zumindest so weit wie möglich, natürlich, es geht immer nur, inwieweit ist deine Spielmasse? Was habe ich an anderen Rollen im FedEx-Konzern? Wenn es da nichts gibt, dann ist es halt schwierig. Aber du hast natürlich bei der Masse auch allein durch den Mitarbeiter-Turnover kriegst du ja immer schon so viel frei, dass du anstatt das Neue einstellst, hast du die Masse.
Also den Mitarbeiterwechsel, ne?
Genau.
Turnoverwechsel, ja.
Ja. Das denke ich mal definitiv. Und ja, jetzt natürlich, ich würde sagen, das habe ich aber noch nicht gelöst, aber was natürlich ganz schwierig ist, ist, wie globalisierst du, aber wie globalisierst du auch profitabel? Also relativ einfach, mehrere Länder aufzumachen und Flaggen hochzuziehen und unterschiedliche Geschäfte alles aufzubauen, aber das zu machen, dass es parallel dazu auch wirtschaftlich ist oder dass du an einer anderen Stelle genug Cashflow hast, um es zu finanzieren, ist mit Sicherheit eine schwierige Herausforderung. Ja. Und die Digitalisierung genauso. Also die 3 Themen, die ich habe, würde ich sagen, das sind auch gleich meine, also den Force Multiplier hinzustellen mit den ganzen anderen Geschäftsbereichen.
Ja.
Und auch meiner eigenen Mannschaft das zu vermitteln, ja, das ist wichtig. Denkt nicht nur an euch, sondern was macht das fürs Gesamtunternehmen? Und zu globalisieren und zu digitalisieren, ich würde sagen, das ist jetzt Das sind schon die größten Herausforderungen. Nicht nur jetzt, sondern das sind auch die größten, die ich bisher hatte.
Okay. Ich weiß nicht, kennst du dieses Gefühl von Kontrollverlust? Also kann man ja haben, also ich habe mit anderen CEO auch schon gesprochen, dann gab es manchmal so dieses Thema, gerade in großen Integrationen oder Transformationen, dass man, jetzt habe ich das irgendwie gerade gar nicht unter Kontrolle. Also kennst du das Gefühl und wenn ja, wie gehst du damit um?
Ich habe, glaube ich, nicht das Gefühl gehabt, irgendwo Kontrollverlust zu haben. Wenn es aus deinem eigenen Verantwortungsbereich tatsächlich rausgeht, Überschneidungen hat mit anderen Bereichen und dann da, sagen wir mal, deine A-Priorität vielleicht woanders eine C-Priorität ist. Das ist schwierig. Das ist das Einzige, wo du dann, und wenn du weißt, du hast das Thema aber bei dir praktisch auf dem Zettel und wird auch erwartet, und du kommst aber noch nicht an die andere Stelle ran, weil es da C ist, und du kannst den auch nicht bewegen. Das ist dann schon ein bisschen von, vielleicht weniger Kontrollverlust, aber so ein bisschen so ein Ohnmachtsgefühl. Ja? Wie gehst du dann damit um und wie gehst du
hast du da eine Strategie dafür? Oder?
Das ist, glaube ich, schon schwierig in den Situationen, weil es ist ja auch schwierig gegenüber deiner eigenen Mannschaft, weil du sagst, das ist jetzt ein wichtiges Thema. Und schickst ja praktisch deine Mannschaft los und kommst dann nicht unbedingt dann immer weiter an solchen Stellen. Aber ich glaube, das eins, wie ich es bewältige, ist mit Sicherheit Resilienz. Also ich bin, glaube ich, extrem widerstandsfähig und bin ein gutes Stehaufmännchen.
Von Natur aus oder hast du da bestimmte Methoden?
Nee, ich glaube, da habe ich einfach Glück gehabt. Das bin ich irgendwie von Natur aus. Meine Schwester hat immer gesagt, du hast dann einfach schreckliche Elefantenhaut. Und das hilft da, weil du, wenn du dann am Ziel dran bist, da machst du das wieder. Und das andere ist natürlich dann dieser Biss, das Thema weiter diszipliniert und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja? Also nicht aufgeben. Und da musst du halt einfach dann ein langes Durchhaltevermögen haben. Und das habe ich glücklicherweise auch. Vielleicht kommt es mit der Elefantenhaut. Ich weiß nicht, ob die verknüpft sind. Aber das passt für mich, für mich ganz gut.
Ne? Okay, ja.
Und ich bin generell, glaube ich, sehr positiv eingestellt und das hilft dir auch. Also es gibt ja so viele Dinge, die viel, viel schlimmer sind als jetzt irgend so ein Thema. Und wenn du dir das auch immer wieder vor Augen führst, wie natürlich ist das jetzt vielleicht was Wichtiges, aber wie wichtig ist es jetzt, wenn man jemand von ganz anders drauf gucken würde, der ganz andere Probleme im privaten Bereich hat oder gesundheitlich. Also wenn man das immer, wenn man seine eigenen Challenges, glaube ich, immer wieder relativiert, das ist extrem hilfreich, ja. Und das war vielleicht, passieren ja immer Dinge im Leben. Also ich hatte Sohn gerade neugeboren, Haus gerade gekauft, eingezogen, 2 Monate da, Hausbrand, alles weg. Und praktisch mit dem Neugeborenen und dann machst du da mit der Versicherung rum. Aber jetzt am Morgen nach dem Hausbrand war ich im Auto und dann kamen die lokalen Nachrichten. Und dann sagten die lokalen Nachrichten, sind gestern 2 schlimme Dinge bei uns im Ort passiert. Nummer 1, 18-jähriges Mädchen, neue Stelle, im Nachbardorf mit dem Fahrrad zu der neuen Stelle hingefahren, Bus gekommen, hat ihn nicht gesehen, hat sie überfahren, ist tot. Nummer 2, junge Familie, gerade hierher gezogen, neues Haus, neugeboren, Haus komplett abgebrannt. Dann habe ich mir gesagt, was habe ich denn für ein Glück gehabt? Und dieses Relativieren, also das hat mir damals wahnsinnig geholfen, hat mir immens geholfen, weil es ja wirklich schrecklich ist, was bei der anderen Familie passiert ist. Aber es hat mir wahnsinnig geholfen mit meiner Situation, die ist ja trotzdem noch immer ziemlich nervig gewesen, ne? Damit umzugehen. Aber es hat mir auch später geholfen, glaube ich, im Unternehmen, weil du ganz häufig, Wenn du später mal auf die Themen drauf guckst, was dich in dem Augenblick beschäftigt und schlaflose Nächte bereitet und so, 10 Jahre später im Verhältnis zu was alles andere vielleicht noch so los war, das war jetzt gar nicht so dick. Mhm. Ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, hilfreich in diesen vielleicht Kontrollverlust und Ohnmächtigkeitszonen.
Ganz
bestimmt. Und dann dich immer wieder, dann bist du wieder beim Mut-Elevator.
Das war jetzt eigentlich mein Stichwort. Ja, genau, was, ne, weil das ist genau so.
Wie gehst du
das
jetzt dann, genau was so. Ist jetzt deine Stimmung?
Zur Not
deine
hilft der Mut-Elevator,
ja, genau. Und da hilft genau. Dir dich
so sieht's aus.
Den Spiegel da,
so sieht's aus.
Da, ja. da zu ja. haben. Ne?
Ja, schön, schön. Ja, ich denke, ich brauche jetzt im Moment keinen Mut-Elevator mehr, also mindestens ins Positive. Ich bin bestens gelaunt, fühle mich sehr gut informiert und unterhalten. Es hat riesig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Udo. Ich danke dir ganz herzlich. Ich meine, es ist mittlerweile schon, glaube ich, irgendwie 10 Uhr. Ja, wir sitzen hier in deinem Hotelzimmer und ich freue mich, wenn wir jetzt gleich was miteinander essen gehen. Ne? Vielen Dank.
Ja, nein, von meiner Seite auch. Also ich habe mich richtig auf das Gespräch gefreut. Und das Interessante ist, also ich beschäftige mich mit Leadership wirklich seit zig Jahren. Oder also hab mich damals, das war eigentlich ganz witzig, bin in die USA gegangen und habe da angefangen, Leadership-Bücher zu lesen. Und habe dann, und die US-Leadership-Bücher sind ja völlig anders als die deutschen, aber du hast einen immensen Schatz da. Und vielleicht manchmal nicht so wissenschaftlich wie die Deutschen, aber ich finde Beispiele und konkrete Dinge sind auch sehr, sehr hilfreich. Und da gibt es sehr, sehr viele gute in den USA. Und so bin ich eigentlich an das Thema rangekommen und habe mich damit immer mehr beschäftigt und natürlich auch Glück gehabt, für gute Führungskräfte zu arbeiten. Und da kannst du dir wahnsinnig viel abgucken, ne? Und in guten Management-Teams gewesen oder auch mal gesehen, wenn was überhaupt nicht gut läuft oder wie würdest du jetzt damit umgehen? Und ich glaube, wenn man das in seiner Karriere, wenn man diese ganzen Momente nutzt und praktisch jeden Tag sagt, was kann ich wieder Neues über Führung lernen, dann bin ich wieder bei Harald Krüger. Jeden Tag hast du die Chance, dass du dich änderst, ne? Und dich weiterentwickelst. Und ich fand es einfach, dass du mich hierzu eingeladen hast. Ich hatte schon erwartet, dass das spannend wird. Aber die Fragen, die du stellst, die gehen ja schon auch ein bisschen ans Eingemachte, ne? Und die gehen ja schon auch daran, was macht dich jetzt als Führungskraft aus? Und ich glaube, allein durch das Gespräch lernt man wieder selber über sich und das entwickelt einen auch wieder weiter. Also von meiner Seite daher auch vielen Dank. Ja, und an die Hörer natürlich, wenn sie es bis jetzt geschafft haben, dann auch vielen Dank, dass sie so lange zugehört haben. Und ich hoffe, sie haben vielleicht nur eine einzige Sache drin gefunden, die ihnen auch hilft, sich als Führungskraft weiterzuentwickeln. Und wünsche ihnen natürlich alles Gute.
Dem gibt es wirklich gar nichts mehr hinzuzufügen. Dankeschön.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung. Mit Dr. Michael Schwalbach.
Wollen Sie es anpacken? Sind Sie bereit für die Reise persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung? Wollen Sie echte Transformationen hin zu souveräner Führung und Hochleistungsteams mit höchstem Wirkungsgrad? Dann lassen Sie uns sprechen. Ich freue mich auf ein gutes Gespräch mit Ihnen. Senden Sie eine Mail an contact@leadingcorporatechange.com und wir vereinbaren einen Termin.